Danke sehr. Es ist nicht so besondere Sache, dass ich über Josephus rede. Über Kain, das ist schon. Ich möchte in drei Punkte meine Vorlesung halten. Ich werde schnell reden und probiere viel sagen. Erstmal ist eine allgemeine Einführung, wie Josephus das Buch Genesis bearbeitet hat. Josephus wollte in Antiquitates die Geschichte und den Ursprung seines Volkes für die heidnischen Leser verdeutlichen, die Verfassung unseres Staates für sie verständlich machen und die Missverständnisse über sein Volk ausräumen. 20 Bücher widmet er seinem Thema, von der Schöpfung bis zum Krieg mit den Römern im Jahr 66 vor Christus. Er bearbeitet die biblischen Schriften in den ersten 11 Büchern, das Buch Genesis in Antiquitates 1,27 bis 2,200. Und bis auf eine Auslassung, Genesis 38, befolgt er die biblische Reihenfolge. Es ist auch bemerkenswert, dass Josephus besonders das Buch Genesis aus dem Pentateuch detailliert bearbeitet. The Proto-History of Genesis, Chapter 1,11, from being the shortest of these divisions in the original, appears in the second longest in the Jewish Antiquities. Aufgrund dieser Bemerkungen ist es vielleicht nicht übertreiben, zu sagen, dass für Josephus die ersten 11 Kapitel der Genesis, wie in der Bibel auch, von grundlegender Bedeutung sind, weil sie dem Leser ein allgemeines Bild der Menschheit als Ganzes vermitteln. Wir können feststellen, dass Josephus die Urgeschichte aus dem Genesis in einer anderen Form erzählt. Aber seine Methode weicht nicht von der antiken Auslegungstradition ab, in der es ganz selbstverständlich war, dass man die Geschichte erweitert und oder überarbeitet, um Unebenheiten zu glätten. Im Vergleich zu den uns vorliegenden hebräischen und griechischen Texten gibt es mehrere Änderungen. Und wir dürfen auch annehmen, dass er Philons Werke und solche Traditionen kennt, die wir später in der rabbinischen Überlieferung entdecken. Neben der Änderung des Ortes oder der Namen hat er die problematische oder missverständliche Stelle ausgelassen. Es ist auch gut erkennbar, dass er die von seinen Quellen verwendeten Begriffe durch Ausdrücke, die er für klarer hielt, ersetzt und den Text auch dort ergänzt hat, wo er es für besseres Verständnis nötig wird. Manchmal hat er nur mit einem Wort, an anderen Stellen mit ganzen Reden oder Dialogen den Text ergänzt. Er verleiht den Hauptfiguren sogar Eigenschaften, die spezifisch hellenistisch sind. Josephus wollte nicht nur den Text der Heiligen Schrift wiedergeben, sondern auch zeigen, wie die Schrift zu lesen und zu verstehen ist. Für Josephus waren die Septuaginta und Eleazars Bemühungen das wichtigste Vorbild in seiner Arbeit, wie es erwähnt in Antiquitatis 1,11, die sich an der Grenze zwischen einer Übersetzung und einer Paraphrase der Schrift befindet. An dieser Stelle sollen wir einen weiteren wichtigen Aspekt erwähnen, die ethische Aspekt der Figuren, deren Darstellungsstil hervorragend zur hellenistischen Literatur passte. Obwohl sich Louis Feldman in seinem Buch mit weitaus umfangreicheren und komplexeren historischen Figuren, zum Beispiel Abraham, Jakob, Moses, Saul, David und so weiter befasst, können wir davon ausgehen, dass die Figur Kain für den Leser von ähnlicher Bedeutung sein dürfen, allerdings als Kontrapunkt. Er ist doch der erste Mensch, der außerhalb von Eden geboren wurde, der erste, dem der erste Mord, dem Selbstsucht, die erste Rebellion gegen Gott, die erste Erwähnung der Sünde zugeschrieben wird und die erste Person, die verflucht wird. Und jetzt kommen wir zu dem Text. Ich werde diese Texte nicht vorlesen aus Josephus, nur meine Bemerkungen dazu geben. Bei Josephus wird keine Unsicherheit über die Geburt von Kain und Abel sichtbar, die im hebräischen, aber auch im griechischen Text vorkommt. Beide Formulierungen würden die Interpretation zulassen, dass Gott oder eine übermenschliche Macht aktiv an der Zeugung Kains beteiligt war. Josephus will aber von diesem Problem nichts wissen. Während es seine heidnischen Leser offensichtlich nicht überrascht hätte, dass ein Gott ein Kind mit einem Menschen verzeugen würde. Und es hätte auch zu dem von ihm gezeichneten Bild hervorragend passen, dass Kain von Geburt an durch und durch böse war, indem er Kain als Sohn des Teufels oder eines anderen gefallenen Engels bezeichnet hätte. Aber Josephus schließt diese Möglichkeit eindeutig aus. Der hebräische Text enthält keine Erklärung zu dem Namen. Wir dürfen jedoch aus dem Verb Kana, erwerben, kaufen, gründen, schaffen, die Schlussfolgerung ziehen. Einige Manuskripte der Antiquitatis lesen hier Thesis, Stiftung, Schöpfung, aber die andere Textvariation Thesis, Besitzung, Erwerbung, und diese passt besser zu dem Bild über Kain, auch bei Josephus. Es war schon immer eine große Frage, wen Kain heiratete. In Genesis 4, 17 lesen wir darüber. Josephus beantwortet diese Frage, Adam und Eva haben auch Töchter gehabt. Darüber finden wir in Genesis 4 nichts. Erst in Genesis 5, 4 lesen wir über Töchter, die Adam noch gehabt hat. Die Lösung des Josephus erinnert uns an Jubiläum Buch 4, 1. Josephus weiß eindeutig mehr über Abel, als in der Bibel zu finden ist. Obwohl in Genesis 4, 2 nichts über die Gerechtigkeit und Tugendhaftigkeit Abels zu finden, führt die Tatsache, dass sein Opfer von Gott aufgenommen wurde, dazu, ihn zu einer verkörperten Tugend zu machen. Wir wissen nicht, wann genau die Idee der Gerechtigkeit Abels erschien, aber Josephus ist sicherlich einer der ersten neben Philon, der Abel als gerecht bezeichnet. Das Bild von Kain ist auch viel detaillierter. Neben seiner Gottlosigkeit lesen wir auch darüber, dass nur auf Gewinn bedacht war und die Erde pflügte. Er ist also kein Bauer, wie später Noah in Genesis 9, 20. There is a subtle difference in description that is important, since in Genesis 9, 20, Noah is described as a farmer, Georgos, in contradiction to that of Cain in 4, 2, ergazomenos den Gen. Wir wissen nicht, warum sie Gott opfern wollen. Darüber lesen wir übrigens auch nichts in Genesis. Kain bringt sein Opfer von den Früchten des Feldes und Bäume. Letztere kommen in der biblischen Erzählung nicht vor. Auf das Problem, warum Gott den Opfer von Kain nicht mit gleicher Freude genommen hat, sucht die jüdische Tradition die Lösung in der Qualität des Opfers. Dies ist die Stelle, an der die Septuaginta den Text auch am deutlichsten überarbeitet, um dem Leser zu helfen. Die griechische Übersetzung unterscheidet zwischen den Opfern und einem anderen Begriff, der die Reaktion Gottes beschreibt. Kains Opfer ist, wie bei Josephus, Thysia, göttliche Reaktion, Proseschen. Abel Opfer ist Doron, göttliche Reaktion, Epeiden. Auch hier bleibt also der qualitative Unterschied zwischen den Opfergaben bestehen, der aber auch mit einem kultischen Vergehen ergänzt wird. Kain sündigte, weil er sein Opfer richtig darbringt, aber nicht richtig teilt. Allerdings folgte Josephus dieser Interpretation nicht. Er führt Kains Versagen auf seine Habgier zurück und auf die Tatsache, dass er alles, was er Gott als Opfer darbrachte, durch Ausbeutung der Natur erhielt. Gegenüber Abel, dessen Opfer aus der freiwilligen Natur stammte. Die Neigung verbirgt sich schon hinter Kains Beruf, das zu nehmen und aus dem Boden zu pressen, was ihm gefällt. Kain ist also der Erfinder der Pflügens. Er verstößt mit seiner Tat gegen die natürliche Schöpfungsordnung Gottes. Es fehlt Gottes Rede an Kain bei Josephus, wie in Genesis 4, 7 steht. Das passte ja auch nicht gut hinein, weil wir wissen, dass Kain schon von Anfang an böse sei. Er kann und will also nicht Herr werden über die Sünde. Josephus ergänzt jedoch unsere Erkenntnis, dass Abel ständig mit Gott unterwegs war. In der Frühzeit, so glaubten die Griechen auch, standen die Menschen in freundschaftlicher Beziehung zu den Göttern. Der Text des Genesis sagt nichts darüber, was mit dem Leichnam passierte. Josephus fühlte diese Kluft und redet darüber, dass Kain den Leichnam versteckt begraben hat. Aber Josephus vermeidet auch, den Satz zu zitieren, der viele Fragen über Gottes Allwissenheit und Allgegenwart aufwirft: Wo ist dein Bruder Abel? Genesis 4, 9. Sogar in seiner Interpretation weiß Gott von Kains Tat. Nur Kain versucht, die Leiche auf menschliche, vernünftige Weise zu verstecken, in der Hoffnung, sie geheim zu halten. Besonders interessant ist der Zusatz von Josephus über das Opfer Kains, mit dem er versucht, Gott zur Vergebung zu bewegen. Vielleicht ironisiert er: Jemand, dessen Opfer Gott nicht gefallen hat, versucht es jetzt noch einmal. Vielleicht will er andeuten, dass selbst in Kain noch etwas von der Gottesehre übrig ist. Das Opfer kann benutzt werden, um Gottes Entscheidung zu beeinflussen. Oder ist es so, dass seine Bosheit keine Grenze kennt, dass er nach einem solchen Tat Vergebung erwartet? In jedem Fall ist klar, dass die Möglichkeit der Sündenbekenntnis und Vergebung nur in der Septuagint auftaucht. Ich zitiere Genesis 4,13: Meine Schuld ist zu groß, als dass ich freigesprochen werden konnte. Immerhin, es ist auch in der jüdischen Tradition eine bekannte Antwort auf die Frage, warum Gott das Leben von Kain aufgrund Genesis 9,6 nicht genommen hat. Obwohl Kain dem Tod entkommen ist, bestraft Gott ihn hart. Er ist die erste Person, die verflucht wird. Im Gegensatz zur biblischen Version, wo man es auch so verstehen kann, dass wieder die Erde verflucht ist, macht Josephus das Bild klarer. Bei ihm besteht die Strafe Adams, wie in der Bibel, darin, dass die Erde nichts von sich selbst, automatos, hervorbringt. Er muss für die Ernte arbeiten. Keine Strafe ist größer als die Adams, denn die gesamte Schöpfung, unter anderem auch die Tiere, wird ihm feindlich gesinnt sein. Die Erde wird also nicht als Folge von Kains Verbrechen verflucht, sondern sie spielt eine aktive Rolle bei der Flucht, der Kain auferlegt wurde. Dies könnte auch der Grund sein, warum Kain die Landwirtschaft aufgibt und eine Stadt baut. Nach Josephus soll Kain die Bestrafung bis ins siebte Glied erleiden. Diese Interpretation mag uns seltsam erscheinen, aber bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass sie gar nicht unvorstellbar ist. Schon der hebräische Text lässt mehrere Interpretationsmöglichkeiten zu. Obwohl in Genesis 4,15 der Begriff des Verbs Jakan jemand anders ist, der immer Kain erschlägt, aber in 4,24 lesen wir darüber, dass an Kain siebenmal Rache genommen wird. Es ist also nicht eindeutig, wer die Strafe erleiden soll. Die gleiche Zweideutigkeit bleibt auch in der Septuaginta bestehen. Josephus scheint diesen Widerspruch aufzulösen, indem er sich für die zweite Interpretation entscheidet. Kain soll die Strafe erleiden. Es passt übrigens auch besser zur Tatsache, dass Gott Kain bestrafen und nicht schützen soll. Josephus meinte offensichtlich, dass wenn die Strafe für den Mörder gilt, seine Strafe härter ausfallen würde als die von Kain, weil er wohl nicht sterben musste. Außerdem spricht Josephus nicht von sieben Strafen, sondern von einer Strafe, die bis zur siebten Generation andauert. Die siebte Generation inklusive Adam als erste sind die Kinder von Lamech. Mit dem Flutwasser hat sich die Strafe Gottes erfüllt. Lamech hat nämlich 77 Kinder, so interpretiert Josephus Genesis 4,24 gehabt, die bei der Flut sterben sollten. Nicht nur Josephus, sondern auch Philon fragt, wer Kain töten sollte, wenn nur Adam und Eva und ihre Tochter außer ihr existieren. Wieder eine logische Erklärung, welche auch von der Idee her besser passt, dass Kain und seine Nachfolger die Strafe erleiden müssen. Es sieht aber so aus, als wenn Kain die Strafe nicht besonders berührt hätte. Bei Josephus lesen wir nichts über Kains Reaktion. Er kriegt sein Zeichen und fängt sein neues Leben an. Der biblischen Tradition widersprechend gibt Josephus eine relativ lange Beschreibung über die Aktivität und über innere Motivationen des Kains, bevor er seine Stadt gründete. Dieser Abschnitt enthält mir die meisten Ergänzungen zur biblischen Erzählung und viele davon haben keine Parallelen bei anderen Beschreibungen über Kain. Dieser ist ein klarer Hinweis darauf, dass wir hier die meisten Details zu unserem Thema, wie Josephus die Person Kains interpretierte, finden werden. Es steht außer Frage, dass Kain ein negativer Held ist. Es ist jedoch interessant zu sehen, mit welchen Attributen er ausgestattet ist. Bei Josephus taucht die Bosheit des Kains wie ein epischer Requisit immer wieder auf. Dieser wird ergänzt mit Schlechtigkeit, mit körperlicher Lüste und mit der Hybris. Aber Kain lebte nicht nur nach dieser Lebensweise, er lehrte auch, andere so zu leben. Auf diese Weise wird Kain zum Anführer einer Gesellschaft, die das Gegenteil der Ideale von Gott gewollten, natürlichen, einfachen Lebensweise ist. Die Abkehr von diesem Lebensstil wird durch die Erfindung Maß und Gewicht angezeigt. Dies führte dazu, dass er das einfache Leben, mit dem die Menschen zuvor gelebt hatten, verwandelte und die unschuldigen und sorglosen Menschen in die Knechtschaft führte. Wie seine Zeitgenossen war auch Josephus die Vorstellung nicht fremd, dass die Welt früher besser war, als alle Gleiche waren und jeder den gleichen Zugang zum Allen hatte. Die Idee, die schon bei Platon erschien, sollte weit verbreitet sein und für heidnische Leser gut bekannt. Als Kain Grenzen setzt, zerbrach auch das ideale Zusammenleben. Es ist eine bekannte Tradition in der Antike, dass es in den alten Zeiten so etwas nicht gab. Ähnlich konnte die erste Leser die mit Mauer befestigte Stadt verstehen. Der Motiv statt mit Mauer ist ein Symbol für die Degeneration der Menschheit in der romanischen Literatur. Noch ein paar Worte zu Genealogie, was Josephus hier schreibt. Lamech wusste, dass sein Schicksal und das Schicksal seiner Nachkommen durch Kain besiegelt wurde, weil er die Sehergabe besaß, wie wir lesen. Bei Josephus ist Lamech Mitbüßer und der Strafe Kains und betrachtet sich deswegen auch als Miturheber der Tat Kains. Es ist wichtig zu sehen, dass jeder Name in dieser Genealogie wichtige Gestaltungen menschlicher Kultur begründet. Kain und seine Nachkommen sind Vertreter der städtischen, von Menschen gegründeten Kultur, die auf Ausbeutung, Misstrauen und Gewalt beruht. Die Kainiten-Genealogie erhält schon in seiner ursprünglichen Form einen kulturpessimistischen Zug, den Josephus ebenfalls beibehält und sogar noch mehr hervorhebt. Wir kommen jetzt zu unseren Ergebnissen. Josephus enthüllt nicht nur den inneren Zusammenhang, sondern seine Darstellung von Kain ist eine Art Gesellschaftskritik. Für diese Gesellschaftskritik finden wir die meisten Parallelen bei Philon. Aber es war in der antiken Literatur auch ein gängiges Motiv, obwohl dort nicht an eine bestimmte Person gebunden. Kain ist bei Josephus der Prototyp des sündigen Menschen. Nicht nur darum, weil durch ihn der Tod in der Welt erschien, sondern weil er gegenüber einem natürlichen Leben, einer Lebensweise begonnen und weitergegeben hat, die die Ordnung der Schöpfung Gottes verlassen hat. Kain verkörpert sozusagen the power of the dark side. Er ist das Beispiel für das Neid, Zorn, Hass, Gier nach Geld oder Macht und Begierde nach Lust. Der Weg des Lebens, den Kain vertritt, ist ein Leben ohne Vertrauen in Gott. Ein Leben, das auf dem menschlichen Selbstvergnügen und Habgier beruht. Und das Ziel dieses Lebens ist die Hedonie. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Ausarbeitung dieses Komplexes von Lastern, die Kain und seine Nachfolger kennzeichnen, ein wiederkehrendes Merkmal in der rhetorischen Erweiterung der biblischen Erzählung bei Josephus ist. Viele der Menschengruppen, Völker und die späteren Personen der Geschichte trugen die Züge Kains und die schlimmste von ihnen waren die Tyrannen. Wir können jedoch davon ausgehen, dass Kains Sünde eine viel tiefere Erosion in der Gesellschaft hinterlassen haben. Es ist doch ein Teil der Urgeschichte der Menschheit. Welche seiner Leser, ich meine von Josephus, würde es wagen, nach der Lektüre von Josephus zu behaupten, dass Hedonie, Kakias, Hybris, Adikos, Poneros nicht ein Merkmal der gesamten Gesellschaft ist? Wenn wir die geringeren Vergehen betrachten, verwenden die Gesellschaft nicht Gewichte und Maße. Gibt die bisherige Einfachheit der Lebensweise nicht auf. Setzt keine Grenzen. Lebt nicht in ummauerten Städten. Josephus sagt hingegen nicht viel über Abel, beziehungsweise nicht viel mehr, als wir aus der biblischen Erzählung erfahren können. Er spricht also von zwei Typen, wie Philon. Immerhin wissen wir, dass er die Gerechtigkeit pflegte, Gott bei all seinem Tun gegenwärtig glaubte und tugendhaft lebte. Wir können auch davon ausgehen, dass das Gegenteil von all dem, was auf Kains Nachkommen zutrifft, das ursprüngliche Gott vorgefallene Leben kennzeichnet. So erscheinen außergewöhnliche Helden im Laufe der Geschichte, die diese positive Werte verkörpern, die gerade deswegen außergewöhnlich sind, weil die Mehrheit nicht nach diesen Werten lebt. In der antiken Literatur haben diese Werte die Spartaner verkörpert. Bei Josephus vertreten die Essener ähnliche Werte. Auch die Juden waren mit dem antiken Bild der Spartaner vertraut. Es war sicher kein Zufall, dass sie sich als mit den Spartaner verwandt darstellten. Siehe zum Beispiel 1. Makkabäer 12. Auch Josephus wusste von dieser Verwandtschaft. Dennoch werden nicht die Spartaner der Hauptbeziehungspunkt für die Darstellung der jüdischen und universalen Tugenden sein, sondern die Essener. Die Beschreibungen sind eine Mischung aus realen Informationen und einer beträchtlichen Modellierung und Idealisierung. Es ist kein Zufall, dass diese Vorstellung der Essener in Berlin nach der Darstellung der Herrschaft von Herodes und seinen Nachfolgern kommt, der für seine kainischen Eigenschaften bekannt war und relativ erfolgreich. Demgegenüber geht es bei den Essenen um Themen, die in der Beschreibung idealer Staaten im griechischen politischen Denken bevorzugt wurden. Hier habe ich ein paar Beispiele aufgeschrieben aus Stellen, wo Josephus über Szene redet. Das werde ich jetzt nicht vorlesen, aber wir sehen ohne Hedone, mit Arete reden sie, mit Pathos und so weiter und so fort. Am Ende nur eine Schlussfolgerung. Wenn ich ein bisschen übertreiben würde, dann würde ich sagen, Josephus ist die antike Greta Thunberg. Er redet eine scharfe Gesellschaftskritik, aber ganz geschonende Form. Er sagt, ihr seid Kainiten. Und die Essener sind die Abeliten. Also die Mehrheit der Menschheit ist zwar nicht so verdorben wie Kain, sagt Josephus, und seine Nachkommen, die Menschen leben aber dennoch ähnlich wie sie. Die Werte Abels sind jedoch nicht aus der Welt verschwunden. Einige Menschen können nach diesen gottgefälligen Normen leben. Josephus Gesellschaftskritik zeigt, dass es möglich ist, in diesem idealen Zustand zu leben. Und das beste Beispiel dafür sind die Essener, die als abelischer Spiegel der kainischen Gesellschaft zeigen können, wie man richtig leben sollte. Danke.